SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo.
SWR1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Thomas Kistner.
Hallo.
Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Sportjournalist. Sie schreiben für die Süddeutsche Zeitung. Sie waren auch schon mal Sportjournalist des Jahres. Eine von vielen Auszeichnungen, die Sie gekriegt haben. Und Sie haben sich lange und intensiv mit den Praktiken der FIFA auseinandergesetzt. Einer der Gründe, warum Sie heute hier sitzen. Aber mal eine Frage an Sie als altgedienten Sportjournalisten. Ihre wievielte WM ist das jetzt in dem Beruf?
Was ich überlege, 96. So, 6, 10, oh Gott. Jetzt fange ich mal auf zu zählen. Also das sind auf jeden Fall eine zweistellige Anzahl von Weltmeisterschaften. Ja.
Das kam jetzt aber nicht aus dem FF. Also da haben Sie sich selber noch nie mit auseinandergesetzt, scheint mir.
Noch nie, nee. Das ist Berufsalltag.
WM ist für Sie immer dann auch eine Zeit, in der natürlich viel passiert, ne?
Da ist sehr viel los, natürlich, weil da in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im politischen Bereich, die Leute wochenlang aufeinander sitzen. Da gibt es natürlich dann nochmal einen anderen Austausch und andere, auch Verwerfungen, als wenn man sich einmal im Jahr für 2 Tage zum Kongress trifft.
Ja, und natürlich ist das öffentliche Interesse jetzt auch an den sportpolitischen Themen nochmal ein Vielfaches höher als, sag ich mal, unterjährig oder wenn keine WM ist. Wie ist denn das mit der Vorfreude? Also Sie haben ja durchaus auch mal Weltmeisterschaften wahrscheinlich als, sag ich mal, in Anführungsstrichen ganz normaler Sportjournalist begleitet. Ist die Vorfreude immer noch genauso groß wie, sagen wir, 2006 oder 2002?
Also das hat sich natürlich gewandelt, weil die Veranstaltung eigentlich seit 2006 zunehmend politisch aufgeladen worden sind. Da war es noch in einem freundlichen Bereich, aber wir wissen, was haften geblieben ist. Die ganze Welt hat das freundliche Gesicht Deutschlands gesehen. Das ist ja eine absolut gesellschaftspolitische Wertung und ein absoluter gesellschaftspolitischer Gewinn, mit dem man da rausgegangen ist. Und da hat das dann begonnen und zugenommen. 2010 Südafrika, dann erstmals die dritte Welt und all diese Dinge. Ja. Und dann haben wir natürlich, gut, Brasilien war nochmal, da hätte man sich freuen können auf ein reines Sportevent, aber das ist ja dann auch extrem überlagert worden. Unter anderem auch vom klassischen Thema Korruption im Sport, aber auch von den politischen Verwerfungen im Lande. Und dann 98 die Putin-WM, 22 dann beim Emir und jetzt bei einem anderen Emir, beim Kalifen der USA.
Ja, Sie benutzen diesen Begriff schon ganz bewusst, glaube ich. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, machen vielleicht vorher noch ein bisschen Fußball, wobei ich jetzt noch mal kurz auf Sommermärchen gerne zu sprechen kommen möchte. Denn das wird ja heute als so sehr positiv, als so eine Art Wertewandel. Da hat sich Deutschland gewandelt, da hat man Deutschlands freundliches Gesicht gesehen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, dass das auch damals sehr kritisch in Deutschland gesehen wurde. Dieses Deutschlandfahnen-Schwenken und das wieder so zu seiner... ist Ihnen das auch noch in Erinnerung geblieben, dass das gar nicht so einhellig freudig aufgenommen wurde?
Mir ist, da ich das Ganze ja von Anfang an begleitet habe, ohnehin haften geblieben, dass das zum einen eine sehr deutsche Wahrnehmung ist, dass man vielleicht 20 Jahre danach im Ausland immer noch davon schwärmt, wie toll die Deutschen sich damals präsentiert haben. Das ist so nicht der Fall. Also muss man den Ball ein bisschen flacher halten. Man hat sich vor allem in Deutschland, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, an sich selbst ergötzen können in einem positiven Sinne. Ja, es geht auch und wir können auch locker sein, all diese Dinge. Aber natürlich war die Anspannung vorher extrem groß. Stellen Sie sich mal vor, 2006, die deutsche Mannschaft, die sehr, sehr schwach war. Jürgen Klinsmann wäre unter allen anderen Umständen entlassen worden zum WM-Beginn. Das geht natürlich nicht, wenn ich das Veranstalterteam bin und den Bundestrainer dann auswechsle. Also mannschaftlich musste man wirklich das Schlimmste befürchten. Und wenn die Befürchtungen, die dann auch in der Politik umgehen, sind natürlich die, was passiert eigentlich? Wir fliegen in der Vorrundengruppe raus und dann spielt Portugal gegen Angola in Leipzig. Das sind veritable Szenarien gewesen, die man vorher hatte. Das ist alles nicht eingetreten. Und je weiter die Veranstaltermannschaft kommt, umso positiver ist es für das Event. Deswegen ist es auch immer, auch für die FIFA, ganz wichtig, dass der Veranstalter extrem weit kommt.
Eigentlich wollten wir heute monothematisch nur über die FIFA sprechen und das System FIFA und Infantino und so weiter. Ja, und letzte Woche wollten wir eigentlich schon die sportliche Runde machen mit dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, mit Philipp Köster, der uns da kurzfristig abgesagt hat. Also müssen Sie jetzt mal herhalten dafür, Herr Kistner, tut mir leid. Wir schauen mal ein bisschen auf diese Weltmeisterschaft. Gestern erstes Turnierspiel der deutschen Mannschaft. Wo haben Sie sich das Spiel angeschaut?
Zu Hause.
Zu Hause. 7:1, ein historisches Ergebnis in jeder Hinsicht für Deutschland. Und Sie saßen ja letzte Woche in einer Talkshow mit Markus Feldenkirchen vom Spiegel und der hat genau dieses Ergebnis getippt, 7:1. Hätten Sie es gedacht?
Absolut. Ich bin zum Glück nicht nach meinem Tipp gefragt worden. Ich hatte aber schon ein 7:0 parat. Ich hätte einfach noch das Gegentor abgezogen und wäre dann auch nicht weit entfernt gewesen. Also man darf das nicht überschätzen. Ist im Übrigen nicht der historisch höchste Sieg, sondern das war 9:0 oder 9:1 im ersten Gruppenspiel 2002 gegen Saudi-Arabien.
Nee, so war es auch nicht gemeint. Es war ein historisches Ergebnis, das man wiederholt hat, wie eben 2014 gegen Brasilien. Da hängt sich
okay.
Ja immer so dran
ja,
auf,
ja,
ne?
Stimmt. Ja,
dass genau. Man sagt, historisch. Ein deutscher Fan übrigens, ein junger Mann, der dann vorm Stadion gefragt wurde, auch während der Übertragung, der hat auch 7:1 getippt. Also insofern lag es dann nicht. Hatten Sie trotzdem auch einen Schockmoment, als dieses 1:1 fiel und haben gedacht, oh Gott, jetzt geht die Zitterei los?
Nein. Es ist völlig klar, dass eine Mannschaft wie Curaçao da hat einer mitgespielt, der spielt seit einem halben Jahr erst in der holländischen Eredivisie. Der hat noch nie international gespielt. Wenn ich Leute drin habe, die auf der Ebene nie wirklich gespielt haben, beziehungsweise 2, 3, die vielleicht ein bisschen an England mal Luft geschnuppert haben, die stehen das nicht durch 90 Minuten. Es war völlig klar, dass sie in der zweiten Halbzeit dann spätestens abbauen werden. Und es kommt auf diese paar Schritte an, auf diesen halben Schritt, schneller oder langsamer, in diesem Hochleistungssport mittlerweile. Und also das war nie, nach dem 1:1 hätte ich gedacht, okay, jetzt könnte es vielleicht ein 4:1 geben, aber zur Pause war es ja dann schon klar.
Wurde ja dann ein 7:1. Allgemeinhin kann man jetzt heute Morgen lesen in den Kommentarspalten, man ist recht zufrieden mit der Leistung der deutschen Mannschaft.
Ja, das ist der Erwartungshorizont, der erreicht worden ist, wenn man ehrlich ist. Ja, ist es genau das. Und wir werden das dann besser einordnen können in der Rückschau, wenn die anderen beiden, also Ecuador und Elfenbeinküste, auch gegen Curaçao gespielt haben. Dann weiß man genau, wo man das ungefähr einzuordnen hat.
Wen halten Sie denn für den anspruchsvollsten Gegner in der Vorrunde? Sind es jetzt die Äquatorianer oder sind es dann doch die von der Elfenbeinküste?
Also Elfenbeinküste ist völlig unberechenbar. Das ist wirklich ein Gegner, da kann man 2:0 verlieren und 4:0 gewinnen. Da kommt sehr stark auf die Tagesform an und auf die Psyche, die sich innerhalb des Spiels entwickelt, wenn man schnell vorne liegt oder auch wenn die in Führung gehen. Das ist schwer zu sagen. Insofern ist das ein bisschen eine Wunderpackung. Ecuador würde ich sonst als schweren Gegner, auch wenn sie gestern verloren haben, einschätzen. Weil das eine Mannschaft ist, die in den letzten 10 Spielen, haben die genau gestern zum ersten Mal verloren. Und die hatten Chancen ohne Ende. Die hatten 3 Lattentreffer. Also ein bisschen tiefer gezielt. Und es geht anders aus.
Mhm. Ihr Tipp für das Spiel gegen die Elfenbeinküste?
2:2.
2:2. Also Sie schätzen das schon als wirklich ein ganz anderes Spiel da noch ein. Ja. Ja gut, dann kommen wir mal zu der Frage aller Fragen. Wie weit kommt Deutschland? Wird Deutschland Weltmeister?
Würde ich, wenn ich viel Geld setzen müsste, dagegen setzen? Glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her ist es so, dass sie sehr wahrscheinlich im Achtelfinale auf Frankreich treffen. Und da würde ich sagen, ist dann sicherlich Endstation, weil ich kann mir nicht vorstellen, Nationaltrainer Deschamps, das ist ein ganz abgebrühter Mann, dass Frankreich Deutschland unterschätzen würde. Also das kann nur schief gehen aus französischer Sicht, wenn sie die Deutschen wirklich unterschätzen, zu locker reingehen. Denn spielerisch, spieltaktisch und auch von den Einzelnen, von den Stärken der Individuen her, ist Frankreich definitiv überlegen.
Ja, ich glaube, da muss man nicht romantisch sein, um das zu sehen. Wenn Deutschland Frankreich schlagen sollte, vorausgesetzt man trifft auf Frankreich im Achtelfinale, dann ist aber alles möglich.
Ich glaube, dann sind immer noch genügend. Wir haben noch Spanien drin. Wir haben mal schauen, wie sich die Mannschaft meines Herzens Brasilien entwickelt. Das war jetzt noch nicht so dolle, aber vielleicht, sie haben immerhin diesen Schockmoment überwunden beim 1:1 gegen Marokko, wo sie wirklich wahnsinnig im Druck waren. Und wir haben noch ein paar, wir haben England, wir haben auch Portugal ist eine starke Mannschaft. Also Argentinien ist eigentlich immer dabei. Also es wird sicherlich auch danach schwierig bleiben.
Jetzt schauen wir gerade sportlich auf die WM, die ja gerade läuft. Und da haben wir jetzt gerade von Erhard aus Aalen eine Anmerkung bekommen. Er sagt, unser Tempo ist im Vergleich zu anderen vergleichbaren Gegnern doch deutlich zu langsam und uninspiriert, sagt er seine Meinung. Da werden wir an den Top-Nationen scheitern. Und wir haben bessere Jungs wie Sané, der von allen nicht nachvollziehbar geschützt und als Unterschiedsspieler gesehen wird. Das ist er aber nicht. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Würde ich zustimmen. Also Sané lebt, glaube ich, heute vom Mythos Sané, der noch bei der letzten WM und in den Jahren davor eine gewisse Berechtigung hatte. Er ist jetzt 30. Man sieht halt einfach, dass der halbe Schritt, es geht ja um Nuancen. Es geht ja nicht darum, eine ganze Sekunde hinterm Gegner zurückzuhängen, das wären dann 10 Meter, sondern es geht um den letzten Schritt, um das bisschen Speed, um am Gegner vorbeizukommen, all diese Dinge. Das hat man im Übrigen auch schon im letzten Vorbereitungsspiel gegen die USA nicht gesehen, auch wenn er da getroffen hatte. Das ist sicherlich, Sané könnte vielleicht nach dieser WM ein Ausweis für diese Mannschaft sein, dass man eben dann doch nochmal auf einen Spieler, der jetzt eigentlich schon ein bisschen den Auslauf genießt in der türkischen Liga, so zentral hat zurückgreifen müssen. Wir sind sicherlich nicht die allererste Garde.
Wie haben Sie das eingeschätzt, das Zurückholen von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft? Viele haben das als unfreundlichen Akt gegenüber Oliver Baumann empfunden, aber so ist es nun mal bei der Nominierung. Da ist jetzt oft das Wort Aura im Zusammenhang mit Neuer gefallen und gestern ist mir das Zitat von Oliver Baumann nochmal ins Ohr gesprungen. Da hat er nämlich gesagt, also da wird niemand nicht schießen, nur weil da Manuel Neuer steht.
Das ist richtig und das wird sich jetzt auch nach dem Curaçao-Spiel nicht geändert haben. Auch Curaçao kann treffen, wenn alles zusammenkommt. Manuel Neuer ist ja kein Fußballgott. Er war der Torwart in vergangenen Jahrzehnten, in vergangenen anderthalb Jahrzehnten, gar keine Frage, der Beste der Welt. Aber er ist mittlerweile auch 40. Und da gibt es Höhen und Tiefen. Er ist verletzungsanfällig. Das ist das eine, mal rein sportlich betrachtet. Aber es ist natürlich im Bereich des Teambuildings ganz, ganz schlecht, was da passiert ist. Wenn ich als Trainer ein Mannschaftsgefüge so belaste, dass ich also wirklich völlig unberechenbar bin, das sagt sich ja jeder einzelne Spieler auch. Okay, der hat mir gestern in die Augen geschaut und hat gesagt, du spielst, du bist mein Mann, auch für die Position, auch wenn du mal ein bisschen schwächer bist, kann ich nicht glauben. Mhm. Ich sehe ja, was da läuft. Und dann ist in der Nationalmannschaft ist es natürlich auch immer so, dass es Grüppchen gibt von Spielern vom einen Verein, vom anderen Verein. Das kann auch gut harmonieren. Ich glaube nicht, dass es da eine Spaltung gibt in der jetzigen Truppe. Aber das gibt's eben. Und natürlich müssen die einen mehr für ihren eigenen Clubtorhüter, also in dem Fall die Bayern-Spieler, plädieren als andere, die sagen, naja, das ist suboptimal, was da gelaufen ist. Ne?
Da kommt jetzt noch was rein, nämlich von Bernd. Ich würde mal tippen, dass er VfB Stuttgart-Fan ist. Mittelstädt und Führig hätten wir auch gut gebrauchen können, denn bei Sané, da sieht er es auch so ähnlich wie Sie und wie Erhard, der uns auch geschrieben hat. Mittelstädt und Führig, hätten wir die gut gebrauchen können?
Ja, also Führig schon, denke ich. Führig wäre sicherlich
Chris Führig, einer gewesen. Warum hätten wir den gut gebraucht?
Weil es ein sehr schneller und dribbelstarker Mann ist, der eine Abwehr wirklich beschäftigen und aufreißen kann über links. Mittelstädt ist, das sind sehr gute Spieler, international hohes Level. So zwischen Europa League und Champions League. Aber das ist natürlich nicht das Niveau, was uns wirklich ganz weit nach vorne bringt. Das wäre, wenn ein Wirtz und ein Musiala, die wirklich diese Outstanding Players sein können, wenn die in ihre Spitzenform fänden, das wäre das Entscheidende. Und so jemanden haben wir in diesen anderen Mannschaftsteilen nicht.
Jetzt haben Sie es ja so eingeschätzt, wir haben jetzt auch die Diskussion, warum tun wir uns eigentlich so schwer, uns jetzt einfach mal hinter dem nominierten Kader zu versammeln und zu sagen, komm, jetzt schaffen wir das und kommen ganz weit. Da gab es eine repräsentative Umfrage der Uni Hohenheim unter 1000 Befragten, hat jetzt ganz aktuell ergeben, nur 30% glauben, dass Deutschland Weltmeister wird, 20% glauben, Spanien wird es und zwar ungefähr die gleiche Zahl, 19%. Haben wir irgendwie Schwierigkeiten, hinter der DFB-Elf zu stehen in Deutschland?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn die Frage wäre, wer wünscht sich, dass Deutschland Weltmeister wird, dann wären es keine 30%, sondern wahrscheinlich 80-90% oder noch mehr. Ja. Jedenfalls im hohen Bereich. Und die Einschätzung halte ich aber für realistisch und sogar noch für ein bisschen positiv, wenn 30% immerhin glauben, dass wir mit der Mannschaft Weltmeister werden.
Ja, 2018 waren es noch 53%, die das geglaubt haben, nach dem gewonnenen Weltmeister.
Ja, aber da konnte man einfach noch dran glauben, dass diese Mannschaft nochmal mit der ganzen Erfahrung, dass sie nochmal die Kurve hochreißt. Das ist immer so. Das war ja auch 1994 in den USA so, nachdem wir 1990 Weltmeister geworden sind. Alle Welt hat erwartet, dass wir 94 den Titel verteidigen. Und da war dann nichts von zu sehen, weil eben die Weltmeister immer irgendwo ein bisschen satt sind. Ja.
Dass Deutschland satt ist, das kann man jetzt nach den letzten beiden Weltmeisterschaften und dem Ausscheiden in der Vorrunde wirklich nicht sagen. Den Eindruck machen die Jungs jetzt auch nicht. Also jetzt müssen wir mal gucken, was die Ergebnisse zeigen. Apropos Ergebnisse, so ein paar kleine Überraschungen gab es ja schon bei der Weltmeisterschaft so ergebnismäßig. Was war jetzt für Sie so die größte Überraschung? Waren es die Marokkaner gegen Brasilien, wenn wir gerade bei Ihrer Herzensmannschaft sind?
Ja, aber da hat mich die Seleção eher überrascht und zwar negativ in der ersten halben Stunde, weil die sind da überhaupt nicht ins Spiel gekommen, waren dann auch völlig geschockt nach dem Führungstor der Marokkaner. Marokko hat auch sehr, sehr stark gespielt, aber die haben auch das Momentum natürlich genutzt, das gehört dazu. Und nach dem 1-1 haben sich dann gefangen, haben dann eigentlich langsam peu à peu auch, sagen wir, das Kräfteverhältnis wiederhergestellt, das man erwarten darf, auch wenn es nicht zum 2-1 genügt hat. Ich persönlich hoffe, dass sie daran wachsen, dass sie dieses Schockmoment, das ist ja bei Brasilien immer so, jetzt eben gleich schon im ersten Spiel hatten und das haben sie überwunden, das ist schon mal gut.
Mhm. Schauen wir mal auf die Teams, die teilnehmen. Es sind ja 48 zum ersten Mal, glaube ich, seit 1998, also waren es immer 32 jetzt die letzten Jahre, 12 Gruppen, A4 Teams, eine ganze Menge. Da sind auch einige dabei, die man sonst eher nicht sieht, also muss ich fast ablesen hier, Usbekistan, Haiti, Curaçao haben wir gestern gesehen oder Kap Verde. Ist das jetzt gut und sympathisch oder würden Sie sagen, nee, das sind viel zu viele Spiele, 104 Spiele insgesamt?
Also ich weiß ja, was dahinter steckt. Einfach das Geschäftsmodell. Und es wird auch FIFA-intern schon über 64 diskutiert, die WM noch weiter aufzublasen. Dafür wäre dann Saudi-Arabien 2034 eine wunderbare Abspielfläche. Mit dem Kronprinzen dort kann man alles machen. Und die haben auch kein Problem, dann wirklich 64, dann stellen sie halt ein Stadion neben das andere. Ist ja deutlich größer als Katar. Platz wäre da und das Geld auch. Also es geht nur darum, rein sportlich ist es natürlich mehr als fragwürdig, gar keine Frage. Und die Fußballromantiker, die sagen, ist doch toll, wenn die alle dabei sind, die sollten sich dann vielleicht mal, das ist völlig legitim, ganz klar, wenn man das sehen will. Aber wenn Curaçao vielleicht am Ende dann den Bilanzstrich zieht, muss man mal schauen, was dann drunter steht, ob das dann vielleicht 1-15 Tore und dreimal vorgeführt. Die Kap Verden genauso, Haiti und so weiter. Also ob's das dann wirklich wert war, unterm Strich kann das sogar ein Draufzahlgeschäft sein.
Das werden die nicht so sehen. Also ich glaube, Curaçao hat gestern ein Tor gegen Deutschland geschossen. Das ist für die schon legendär. Also ich glaube, damit können die schon nach Hause gehen. Die haben ja schon gewonnen.
Das ist in diesen Ländern natürlich ein großer Erfolg ist ja keine Frage. Die Frage ist, welchem Aspekt geben wir Priorität? Der Romantik, der Tatsache, dass man auch mal auf einer Karibikinsel richtig, richtig happy sein kann, im Fußballkontext oder dem sportlichen Wettbewerb. Die Entscheidung muss man treffen.
Nochmal kurz eine sportliche Frage, bevor wir dann gleich auf ein paar andere Überraschungen, nämlich zum Beispiel die Ticketpreise, zu sprechen kommen. Was gibt es denn so für Geheimfavoriten für Sie? Also gibt es so ein paar Leute, wo Sie sagen, da sollte man drauf gucken, also gestern die Japaner 2-2 gegen die Niederlande, das war irgendwie auch stark.
Ja, aber Japan ist immer irgendwie, startet immer stark. Wir wissen noch in Katar, das erste Spiel gegen Deutschland, dass sie dann noch gedreht und gewonnen haben. Und dann sind, ich glaube, im Achtelfinale sind sie dann, sagen wir mal, klanglos raus. Das ist bei Japan übrigens auch bei Südkorea nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, es gibt so viele favorisierte Teams mittlerweile, dass ich mir wirklich schwer tue, einen Geheimfavoriten zu nennen. Ich befürchte, dass die Amerikaner sehr weit kommen müssen. Mhm. Aber das mehr aus politischen Gründen. Mhm. Denn stellen wir uns mal vor, die würden im Achtelfinale oder sowas rausfliegen, was das dann heißt. Dann sind noch 3 Wochen WM in den USA mit diesem Präsidenten und die eigene Mannschaft ist draußen. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Da gibt es ja viele Überlegungen, wie das zu gewährleisten ist. Aber ansonsten sehe ich eigentlich keine Mannschaft, die jetzt auch noch plötzlich aus dem Gebüsch kommen kann.
Kein Marokko, kein Kroatien.
Nein, nein.
Da gab es jetzt eine Aussage von Ihnen, Herr Kistner. Sie haben nämlich gerade erwähnt, dass die USA doch politisch gewollt sehr weit kommen sollten in dieser Weltmeisterschaft. Und das hat jetzt natürlich für Reaktionen gesorgt, zum Beispiel von Roland Zienicke, der schreibt, ich höre gerade, dass die USA im Achtelfinale nicht ausscheiden darf, in Anführungsstrichen, und dass es da Mittel und Wege gibt, das zu verhindern. Welche möchte er wissen? Und diese Frage, die hätte ich natürlich jetzt auch sofort gestellt.
Ja, also ich will es an einem Beispiel mal zeigen, wo es belegt ist. Das war 2002 bei der Weltmeisterschaft in Japan, Südkorea. Der südkoreanische Verbandspräsident damals, ein Spross der Hyundai-Dynastie im Übrigen, ist im gleichen Jahr Präsidentschaftskandidat gewesen, wollte Ende des Jahres 2002 Präsident in Südkorea werden, hat absolut alles aufgestellt, also auch sein Verband, damit Südkorea möglichst Weltmeister wird. Wir erinnern uns, die sind ins Halbfinale gekommen, erst gegen Deutschland, dann ausgeschieden, 1-0 knapp. Was sich da im Achtel- und im Viertelfinale abgespielt hat, ist bis heute legendär, auch wenn man das natürlich aus deutscher Sicht wahrscheinlich gar nicht mehr in Erinnerung hat. Man kann sich zum Beispiel auf YouTube schöne Zusammenschnitte dieser beiden Spiele gegen Italien, gegen Spanien anschauen, die also sowas von offenkundig verschaukelt worden sind von den beiden damals beteiligten Schiedsrichtern. Dass man es also einfach schon als Zuschauer sieht, vor allem in der Ballung der Fehlurteile. Südkorea kam durch und dann im Halbfinale war wieder einer dieser beiden Schiedsrichter angesetzt worden. Und da hat dann Sepp Blatter, der damalige FIFA-Präsident, reagiert. Unter anderem er hat mir das auch erzählt. Und hat verhindert, dass einer dieser beiden Schiedsrichter jetzt nochmal, was ja an sich schon mal verräterisch ist, jetzt nochmal das Halbfinale pfeift, hat dafür gesorgt, dass Urs Meier, der Schweizer Schiedsrichter, wir kennen ihn alle aus dem Fernsehen, pfeift. Auch Urs Meier trauert bis heute diesem Umstand nach. Er sagt auch, klar, wir alle wissen, warum ich dann für dieses Spiel ausgesucht worden bin. Er selber hat mir auch gesagt, musst du dir mal vorstellen, ich lebe 10 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und muss Deutschland gegen Südkorea im Halbfinale pfeifen. Ja? Also das sagt ja auch schon ganz viel, damit da nichts schief geht. Und so wird das Ganze gestoppt. Einer dieser beiden Schiedsrichter ist übrigens 5 Jahre später mit 5 Kilo Kokain am Körper in New York festgenommen worden. Also diese Art von Integrität ist bei den Schiedsrichtern damals vorhanden gewesen. Und es gibt diese Mittel und Wege. Es ist aus wirtschaftlichen, letzten Endes nicht so sehr aus sportlichen, aber aus wirtschaftlichen Gründen extrem wichtig, dass der Veranstalter unter die letzten 4 kommt. Das können Ihnen zum Beispiel auch Sportversicherungsfirmen sehr detailliert, allerdings hinter verschlossenen Türen, darstellen, warum das so wichtig ist. Weil die ziehen natürlich die Aufmerksamkeit auf sich. Und wenn wir jetzt auf die USA schauen, schließlich, dann haben wir hier natürlich einen Präsidenten auch noch, der natürlich davon ausgeht, dass seine Mannschaft, ich meine, im Weißen Haus hinter ihm ist eine Replika des World Cups, ja, dass also seine Mannschaft so weit wie möglich kommt. Wir können uns ja problemlos vorstellen, wie die Stimmung in den USA sein wird, wenn die in den letzten 2,5, 3 Wochen ohne amerikanische Beteiligung diese WM bestreiten. Also da gibt es ein ganz, ganz großes Interesse.
Ja, aber Herr Kistner, also das ist ja jetzt ein Schlag ins Gesicht von allen Fußballfans. Ich zitiere nochmal Roland Zienicke, der hat nämlich noch einen Satz dazu geschrieben und der lautete, wird das nicht auf dem Rasen entschieden? Und die USA jetzt zum Beispiel, nehmen wir es mal als Beispiel. Gut, er möchte vielleicht, es gibt ja die Bromance, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, diese Verbindung Gianni Infantino, Donald Trump. Aber hängt die wirklich am Weiterkommen der USA? Weil die USA ist ja mit Verlaub keine Fußballnation.
Ist sie nicht, aber das hier ist natürlich ein Spektakel, das ja über den Fußball, über den reinen Fußball hinausgeht. Das ist eine gigantische Sportparty, sehr viele Amerikaner begreifen spätestens jetzt, wo das Ding läuft, dass das auch eine gigantische gesellschaftspolitische Veranstaltung ist. Und da ist es natürlich, ist auch völlig legitim, hofft man, so weit wie möglich zu kommen, hofft man, Teil dieser Party zu sein. Hier findet eine gigantische Party statt, internationale, ohne die amerikanische Beteiligung, wenn es denn so käme, also wenn es frühzeitig so wäre. Also da gibt es eine ganz, ganz massive Interessenslage. Das ist ja völlig klar. Man schaut ja auch auf diese gastgebenden Mannschaft. Man schaut auf die eigene jeweils. Und dann Nummer zwei ist immer der Gastgeber. Selbst 2018 in Russland ist ganz viel auf die Spornaja geschaut worden, die übrigens nur im Elfmeterschießen gescheitert ist. Sonst wäre es auch ins Halbfinale gekommen. In Katar hat man auf die katarische Mannschaft geschaut.
Aber ist das nicht der Heimvorteil, das beflügelt sein, wenn man zu Hause spielt? Reden wir vielleicht gleich drüber, Herr Kistner. Was Sie da sagen, das ist ja unerhört, muss man sagen. Also das ärgert ja jeden Fußballfan jetzt bis ins Mark. Und man möchte das eigentlich nicht glauben, dass da Einfluss genommen wird. Ich stelle mir auch vor, und Sie arbeiten ja wirklich schon seit Jahren zu diesen Themen, zum Thema Korruption auch im Fußball, schwer nachzuweisen.
Also Korruption ist fast nie nachzuweisen. Sie brauchen ja letzten Endes Dokumente oder Audiobeweise, dass irgendwas abgesprochen wird. Aber es gibt schon Mittel und Wege, Verdachtsmomente zu verdichten. Manchmal, wie im Falle der WM 2002, gelingt es dann auch das praktisch nachzuweisen. Ne? Aber ansonsten ist das natürlich eine Geschichte, die ja auch per se so relativ leicht aufzustellen ist. Das Ganze beginnt ja schon mit Auslosung zum Beispiel. Ja, mit Auslosung gab es früher die kalten und die heißen Kugeln. Man fragt sich immer, die Lotto für die jeweilige greift da rein und zieht dann irgendwelche Lose und dann wird da aus der Kugel was rausgeholt. Wie kann es denn sein, sowas vor aller Augen zu fälschen? Ganz einfach. Da werden ein paar von diesen Kugeln werden auf Eis gelegt und derjenige, der da ziehen muss, weiß, dass er nach der kalten greift. Oftmals sind sie dann auch Funktionäre. Wir haben beispielsweise bei der Auslosung in Brasilien hatte der Generalsekretär hochkorrupt der FIFA auch entsprechend belangt worden. So eine Sichtblende an seinem Pult. Da hat er hinter der Sichtblende hat er die Kugeln geöffnet. Man konnte nie sehen, was er wirklich öffnet und welche Zettel er dann hochhält. Das kam dann immer so hinter der Sichtblende vor und vorher hat er da unten rumgemacht. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und sehr oft hat ja der Veranstalter auch eine relativ leichte Gruppe. Und das ist schon mal ganz wichtig, weil es natürlich ein Desaster ist, wenn die gastgebende Mannschaft schon in der Gruppe rausgeht. Es sei denn, es ist Südafrika oder Katar, wo man nichts erwartet. Ne?
Sie haben das ganz eindrücklich mal beschrieben in der Qualifikationsphase und zwar über die Art und Weise, wie auch Saudi-Arabien sich für diese Endrunde der Weltmeisterschaft qualifiziert hat, dass da auch gewisse Dinge, sage ich mal, so hingelegt wurden, Spielzeiten, Ruhezeiten zwischen den Spielen, dass man dann doch Saudi-Arabien da so ein bisschen hingeschoben hat. Hintergrund ist, die WM 2034, ist es, glaube ich, soll in Saudi-Arabien ausgetragen werden, was ja auch für viel Kritik gesorgt hat. Gab keinen Gegenkandidaten. Daten und man sagt schon, dass der FIFA-Präsident, also Gianni Infantino, da eben mit dem Emir von oder mit dem saudi-arabischen Scheich dann das als Mitglied der FIFA-Familie sozusagen das einfach so unter der Hand praktisch vergeben hat.
Das ist der Fall. Also Gianni Infantino hat alle zuständigen Instanzen innerhalb der FIFA kaltgestellt, auf gut Deutsch. Er hat das im Alleingang entschieden. Er hat das genauso wie den Trump-Friedenspreis einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Und er hat deswegen diese WM 2030, die jetzt also die nächste ist nach der US-WM, die ja auf drei Kontinenten stattfindet. Er musste diese drei Kontinente ausschalten. Europa, Südamerika und Afrika, weil die vorne ran gewesen wären natürlich, ne? Im Rotationsprinzip. Mhm. Also wie mache ich das, dass die armen Saudis nicht bis 2042 warten müssen? Ich packe sie alle zusammen in eine Weltmeisterschaft und dann sind sie alle abgeräumt. Für Afrika ist nur Marokko Teilnehmer. In Europa sind es Spanien und Portugal. Und dann haben wir noch drei Länder in Südamerika. Und dann ist der Weg schon 2034 frei für Saudi-Arabien. 22 hatten wir in Katar, 12 Jahre später in Saudi-Arabien. Das sagt ja per se schon mal alles. Das ist nicht die Region, wo das Herz des Fußballs schlägt, in dem Sinne, auch wenn da Fußball gespielt wird. Aber das sind natürlich keine Fußballstammländer. Also das passiert im Alleingang und speziell bei Gianni Infantino reden, der Mann neigt generell zu Alleingängen, der macht das so wie Trump. Der Unterschied ist eben, dass sich seine Macht zum Glück nur auf den Fußball beschränkt.
Wobei er die ja versucht auszuweiten, also er hat ja versucht, den palästinensischen und den israelischen Vertreter mal vor laufender oder auf offener Bühne zusammenzubringen, da ist er krachend gescheitert, muss man sagen, der Handschlag wurde verweigert. Aber dieser Friedenspreis, den er da für Donald Trump ausgelobt hat, weil der von Norwegen über den Tisch gezogen worden sei, in Anführungsstrichen, das ist schon einmalig, sage ich mal, in der Geschichte des Fußballs.
Das ist so, ja, dass ein Präsident freihändig da irgend so einen Teil da erfindet und an seinen Buddy, an seinen Best Buddy vergibt, ist eine Sache, die auch noch untersucht wird. Gut, die FIFA-Ethikkommission ist eigentlich ein Witz in sich. FIFA-Ethikkommission war 2010 schon mal das Unwort des Jahres in der Schweiz. Hat gute Chancen, es dieses Jahr wieder zu werden. Aber das könnte vielleicht auch noch die normale Justiz interessieren unter dem Aspekt der Untreue. Weil wenn ich eine so wertvolle Geschichte allein aushecke und vergebe, und das im großen FIFA-Rahmen, dann muss ich schon mal nachfragen, wie geht es denn da um Checks and Balances, wie steht's drum in der FIFA?
SWR1, Leute, mit Sportjournalist Thomas Kistner, der vor über 10 Jahren schon ein Buch veröffentlicht hat, die FIFA-Mafia. Und da sagt der Titel ja eigentlich schon alles, wo sie der FIFA im Grunde genommen Mafia-ähnliche Praktiken damals auch beschrieben haben, die dort stattfanden. Da hat sie wahrscheinlich zum Staatsfeind Nummer 1 bei der FIFA gemacht, oder?
So ist es. Die FIFA hat auch versucht, natürlich dagegen vorzugehen, aber hat nicht funktioniert.
Damals gab es noch den Präsidenten Sepp Blatter und heute gibt es Stimmen, die sogar diesen Präsidenten vermissen. Der stand ja damals schon massiv in der Kritik. Wie hat denn Gianni Infantino, der Präsident, das System noch weiter verändert? Also wie sieht dieses System FIFA heute aus, 10 Jahre nach Ihrem Buch?
Also Blatter wurde ja mit der FIFA groß. Der hat 40 Jahre lang an der Spitze gestanden als Präsident, viele Jahre. Und 18 Jahre als Präsident. Und davor war er Generalsekretär, da war er de facto der Chef. Denn der damalige Präsident, sein Vorgänger, Havelange aus Brasilien, der hat ab und zu mal vorbeigeschaut, sich sonst um nichts gekümmert. Und er ist also gewachsen mit dem System, ist hineingewachsen aus der Zeit, aus der Fußball angefangen hat, überhaupt Sponsoren zum Beispiel an Land zu ziehen und so weiter, bis er dann eben des Amtes mehr oder weniger enthoben wurde von den Amerikanern. Infantino ist im Schnelldurchgang da rein. Der kannte schon die dunkle Seite. Der war vorher Generalsekretär der UEFA, der Europa-Union des Fußballs. Und der ist da blitzschnell rein, hat sofort ein Revirement durchgezogen, hat die ganzen, vor allem sauberen Kräfte, die damals ja auch noch in der FIFA waren, entfernt und seine eigenen Leute reingebracht. Er hat dann teilweise eine wunderbare Besetzung, war zum Beispiel Fatma Samoura als Generalsekretärin. Das ist eine Senegalesin, die bis dahin, Mitte 50 glaube ich, im Hungerhilfsprogramm der UN tätig war. Viele Menschen bezweifeln bis heute, dass sie überhaupt wusste, was im Fußball ist, zu der Zeit, als sie dann berufen wurde. Aber sie war, das hat er intern auch ganz klar durchblicken lassen, natürlich genial als Wahl. Es war eine Frau und es war eine Farbige. Und damit wusste man von Hause aus, da wird es keinen Protest geben. Da wird niemand sagen, sag mal, wen hast du denn da geholt? Nur damit du alleine durchregieren kannst. Mhm. Denn sein Amt ist ja eigentlich mehr der Grüß-August. Ja? Also wenn er dann einen starken Generalsekretär oder Generalsekretärin hat, dann kann es ja da auch mal gefährlich werden. Also er hat alles weggebissen, was ihm gefährlich werden kann intern und hat jetzt das Infantino-Regime, also das ist eine Autokratie, in der nur sein Wille geschieht, bis hin zu der Frage, ob die FIFA aus der Schweiz in ein anderes Land verlagert wird. Damit kann er auch so ein bisschen die Schweizer Justiz in Schach halten, die ja immer wieder mit verschiedenen Strafverfahren, jetzt läuft auch gerade wieder eins.
Ja, nicht nur die Schweizer, auch die US-amerikanische Justiz ermittelt jetzt.
Die ermittelt jetzt wieder neu. Und das Interessante ist, während die republikanisch gesteuerte Justiz gerade die letzten Reste von FIFA-Gate vor 10 Jahren einstellt, beginnt die demokratisch geführte Staatsanwaltschaft sowohl in New Jersey als auch in New York, beides Generalstaatsanwältinnen der Demokratischen Partei zugehörig, neue Verfahren zu eröffnen gegen die FIFA. Also auch da hat er die Justiz wieder am Hacken.
FIFA-Gate, da ging es damals um den Bestechung, um Kauf von Stimmen zum Beispiel innerhalb der für die Vergabe. Worum geht's jetzt? Also bei dieser WM, wir haben Ticketpreise, die teilweise über $10,000. Das kann bei Finalkarten auch mal zu mehreren hunderttausend Dollar Eintrittspreisen führen. Also das ist jenseits von allem, was Fußball eigentlich zu bedeuten hat. Wie viel Geld wird die FIFA voraussichtlich mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft verdienen?
Bis zu 13, 14 Millionen, erzählt sie selbst.
Millionen?
Millionen, sorry. Milliarden.
Also 14 Milliarden US-Dollar.
Ja, nicht nur mit der WM, aber im Vierjahreszyklus, aber die 90% der Einnahmen der FIFA kommen aus dieser Fußball-WM. U17-Weltmeisterschaften, U19, Frauenweltmeister und so weiter, das sind Draufzahlgeschäfte unterm Strich. Damit wird kein Geld verdient, sondern wenn man da mal auf Break-Even ist, ist man froh. Auch die Fußball, die Club-Weltmeisterschaft letztes Jahr, die neueste spinnende Idee von Infantino, hat ja finanziell nur deswegen halbwegs funktioniert, weil im letzten Moment die saudischen Freunde eingesprungen sind, plötzlich 1 Milliarde an Fernsehgeld in der Kasse waren. Also die WM ist der einzige, allerdings gigantische Geldbringer und in der Größenordnung wird sie es einspielen. Das spielt natürlich jetzt auch eine Rolle, wie gut ist das Kartengeschäft wirklich.
Wohin geht das Geld?
Satzungsgemäß geht das Geld an die 211 Fußballverbände, die der FIFA angehören. Und ein ganz großer Teil geht da auch hin. Und das ist auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses eines Präsidenten. Denn wir haben ja da nicht nur riesige Verbände wie den DFB mit 8 Millionen organisierten Mitgliedern, sondern wir haben von Guam über Guinea, über Samoa, über Vanuatu, wir haben Turks und Caicos und so weiter. Wir haben vor allem Dutzende von winzigen Ländern, Inselarchipelen, Bergregionen, wo überall nicht wirklich Fußball gespielt wird, also kein ordentlicher Fußballbetrieb stattfindet, schon gar keine Stadien stehen. Wie soll ich auf einem Sandstreifen in der Südsee, kann ich kein Stadion bauen. Und aber da fließt das gleiche Geld hin von der FIFA wie von wie für den DFB. In den letzten Jahren hat beispielsweise San Marino mehr Entwicklungsgeld bekommen als Brasilien. Also das sind diese Missverhältnisse. Wenn ich aber sehe, dass die eine Stimme, die San Marino im Parlament hat, genauso viel wiegt wie die eine Stimme von Brasilien oder von Deutschland, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, warum es so wichtig ist, in dieser Region sehr viel Geld zu vergeben.
Wir haben über die FIFA gesprochen und das System Infantino und wie viel Geld da fließt und auch verdient wird. Gibt es da... Sie haben gesagt, der hat die FIFA umgestaltet zu einer Art Autokratie. Ich meine, die FIFA ist ja kein Staat, das ist ja nur eigentlich eine Organisation, die diese Turniere organisieren soll. Mehr in Anführungsstrichen ist es nicht. Gibt es da keine Opposition, keine Fraktion, keine Flügel innerhalb der FIFA, wo jetzt zum Beispiel der DFB als größter Verband mal sagen könnte, Herr Neuendorf, nein, Herr Infantino, so nicht?
Also es gibt Opposition, eine sehr starke sogar, das ist die UEFA, der Europaverband, eigentlich der einzige wirklich relevante Verband, wenn man es unter wirtschaftlichen Aspekten sieht, denn in Europa wird über 80% des gesamten Geldes im Fußball weltweit umgelegt, umgewälzt, akquiriert. Und die haben natürlich eine ganz starke Stimme im Parlament. Hätten sie, wenn es nach Bedeutung gewichtet würde und auch nach Größe der Verbände, der organisierten Verbände. So ist es aber nicht. One country, one vote ist das Prinzip und das stärkt den Präsidenten massiv. Aber selbst wenn auch in der Unterzahl von nur 54 Stimmen innerhalb dieses 211 Stimmen Parlaments könnte die UEFA natürlich den Unterschied machen, wenn alle mitzögen. Das tun sie aber nicht. Und da ist unser DFB und unser DFB-Präsident insbesondere ein sehr gutes Beispiel. Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB, hat nicht nur mit abgenickt den Alleingang von Infantino, die WM 2034 nach Saudi-Arabien zu geben. Da sitzt er im FIFA-Rat, im FIFA-Council, eins dieser Vorstandsmitglieder, wo man 250.000 im Jahr verdient, einfach nur zum Drinsitzen und Abnicken. Und er hat auch nicht die Stimme erhoben, als jetzt kürzlich zum Beispiel dieser Trump-Friedenspreis von Infantino freihändig ausgegeben worden ist. Auch Neuendorf, auch der DFB hat davon erst erfahren, als er soweit war, ist da nicht mit konsultiert worden. Das zeigt, wie geneigt auch die Großen sind oder die wesentlichen, die eigentlich einflussreichen Großen mit Infantino mitzuspielen. Aus deutscher Sicht kommt es noch dazu, dass wir uns ja wieder bewerben wollen für eine WM. Der DFB träumt von einer weiteren Fußball-WM, vielleicht ab 38. Sehr, sehr unwahrscheinlich, aber sie machen es trotzdem. Und das heißt wieder Wohlverhalten Infantino gegenüber. Man muss sich vor diesem Mann in den Staub werfen, sonst braucht man gar nicht erst anzutreten. Ne?
Ein anonymer Hörer schreibt uns, warum treten die aufrechten Fußballnationen nicht einfach aus der FIFA aus und gründen eine neue Organisation? Ich würde die Frage noch ein bisschen erweitern. Gibt es diese aufrechten Fußballnationen eigentlich wirklich?
Also es gibt einige, Norwegen zum Beispiel ist ein Beispiel, aber sie sind sich ja untereinander nicht einig. Das haben wir ja bei der WM 2022 Katar gesehen. Da hatten sich durchaus einige verbündet, die dann auch diese Geschichte mit der Regenbogenarmbinde, kann man nun auch geteilter Meinung drüber sein, aber es war nun mal so, man hat sich darauf verabredet und die sind dann nur alle kurz vor WM-Start umgefallen, weil sie sich so schlecht organisiert hatten im Vorfeld, dass sie nicht ein entsprechendes Reglement abgeräumt haben innerhalb der FIFA. Hätten sich ein halbes Jahr vorher mit der FIFA verständigt und gesagt, wir treten damit an, dann hätten sie es durchziehen können. Weil die FIFA natürlich nichts mehr fürchtet, als Deutschland, England, Frankreich zu verlieren.
Ich frage mich halt schon, wo führt das alles hin? Also erstens mal wird doch damit dem Sport, dem ehrlichen Sport, da irgendwie einen gewissen, den Fußball, den reinen Sport irgendwie Schaden zugefügt. Das ist, glaube ich, außer Frage. Aber was, also auf wen wird denn da die Verantwortung jetzt verlagert? Also sollen jetzt die Zuschauer sagen, nein, das ist uns jetzt zu viel, wir machen da nicht mehr mit, ist unrealistisch. Oder sollen es die Spieler machen? Die Versuche da, sich politisch zu positionieren der deutschen Mannschaft in Katar, sind uns alle noch sehr unangenehm, wahrscheinlich eher in Erinnerung geblieben. Ist das jetzt richtig oder falsch? Oder wäre es da richtig, vielleicht einfach zu sagen, als Verband boykottiert man dann einfach so eine WM? Oder man fährt halt hin und ist ruhig?
Genau das. Also man muss sich entscheiden, man muss eine Linie haben. In Katar sind wir daran gescheitert, an dieser Geschichte, an dieser Zurschaustellung von irgendwelchen Positionen, die weder durchdacht waren, noch durchgängig ehrlich. Wir müssen ja sehen, da gab es ja auch einige Muslims in der Mannschaft. Das wurde so heiß diskutiert intern, dass die Mannschaft natürlich auch den Zusammenhalt in Teilen verloren hat. Und diese Gesten, die da stattfanden, der zugehaltene Mund vor dem ersten Gruppenspiel, das hat sich durchgezogen als Ärgernis für viele andere, vor allem für den Veranstalter natürlich, auf den das gemünzt war. Und wir hatten ja schon ein paar Probleme zu bewältigen, bis wir dann nach dem dritten Gruppenspiel draußen waren und entsprechende Gesten dann zum Beispiel auch im katarischen Fernsehen gemacht wurden zum Abschied der deutschen Mannschaft. Also so stümperhaft, wie es damals gemacht wurde, funktioniert es natürlich nicht. Man muss eine Linie haben, die eine oder die andere, sonst wird man in sich unglaubwürdig und verliert auch die Mannschaft.
Wir sind gespannt, wie das abseits vom Sportlichen noch weitergeht. Vielen Dank, Thomas Kistner, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.